Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Sekten-Podcast. Der Podcast, in dem Michaela und Timo mir erklären, wie man ins gemeinschaftsbasierte Schneeballsystem kommt. Heute könnte nämlich eine sehr lustige Folge werden, weil wir spielen heute Bullshit-Bingo. Aber erstmal hallo Michaela und hallo Timo.
Hallo Tobi.
Ja, wir haben heute was Außergewöhnliches vor, sage ich jetzt mal, weil wir spielen heute Bullshit-Bingo. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass ihr immer wieder mal mit ja etwas seltsamen Fragen konfrontiert werdet oder auch Vorurteilen. Und die schaffen wir heute mal aus dem Weg, würde ich sagen.
Ja, genau. Also Tobias, vielleicht fangen wir mal so an. Du hast ja jetzt auch schon mit uns das Konzept für den gemeinschaftsbasierten Podcast entwickelt und arbeitest ja gerade auch an einem ganz neuen, eigenen gemeinschaftsbasierten Konzept. Welche Bullshit-Bingo-Fragen kommen dir denn da ab und zu so in den Sinn?
Ja, es ist natürlich so, diese Bullshit-Bingo-Fragen, kriege ich überhaupt die Mitglieder zusammen? Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Und bekomme ich meine Mittel finanziert? Ja, weil man geht ja schon andersrum an die Sache heran und sagt nicht, okay, was könnten die Leute bezahlen, sondern man sagt ja, okay, ich brauche Betrag X, aber den Betrag kriege ich ja eigentlich niemals zustande.
Ja, absolut. Und da bist du nicht alleine, dass diese Fragen
Bingo.
Stellen. Diese Fragen stellen sich viele Leute. Genau, Bingo. ja, bekomme ich überhaupt die Mitglieder dafür? Das ist wirklich eine Frage, mit der werden wir so ungefähr gefühlt fast täglich konfrontiert bei den Menschen, die gerade so anfangen, ihr erstes eigenes Projekt so aufzubauen. Und ich glaube, was dabei wichtig zu verstehen ist, ist, das ist wiederum so eine marktwirtschaftliche Denkweise, dass man so unterwegs ist, ey, ich muss da ganz viele Leute finden, die da mitmachen, weil in der Marktwirtschaft suchen wir halt immer eine große Anzahl von Leuten, von Kunden, die dann irgendwie einmalig an unserem Angebot teilnehmen oder so. Und wir sind dann meistens so unterwegs, dass wir mit Flyern arbeiten, ne, um eine große Menge von Menschen zu erreichen. Und das ist beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben ganz anders. Da geht es eben darum, eine überschaubare Gemeinschaft von Leuten zu finden. Also Leute zu finden, die da einfach Lust drauf haben, die das unterstützen wollen, die da mitmachen wollen. Und deshalb diese Frage, bekomme ich überhaupt die Mitglieder zusammen, die ich dafür brauche? Also ja, ehrlich gesagt, man braucht ja für sein Angebot meistens nur irgendwie vielleicht 10, 15 oder auch 20 Mitglieder und die findet man auch. Also es ist einfach unsere tägliche Realität, die wir erleben. Das ist auch keine Glaubensfrage oder so, sondern einfach eine Realität, dass wenn man mit einem guten Konzept an den Start geht und dafür Menschen begeistert und dabei authentisch bleibt, dann findet man auch diese 10, 15, 20 Leute, die man dafür braucht.
Ja, ganz witzig zu den Mitgliedern. Ich habe ja noch gar nicht angefangen, aktiv zu suchen, habe aber schon quasi zwei Mitglieder. Also das geht schneller, als man denkt.
Ja, genau. Ja. Die Erfahrung machen dann doch auch viele und sind nachher überrascht, wie schnell das doch ging und dass man dann doch auch eine Warteliste hat, wenn die Anzahl der benötigten Mitglieder erreicht wurde.
Ja, sie kommen halt nicht automatisch. Also man muss halt tatsächlich Menschen ansprechen. Und wenn man das aber macht, dann ist das erstaunlich effektiv.
Gut, aber sind die Mitglieder denn auch bereit dazu, diesen großen finanziellen Beitrag zu übernehmen?
Ja, das ist so ein bisschen der Dauerbrenner, ne? Wenn nämlich gesagt wird, häufig sind die Geschäftsmodelle, die gemeinschaftsbasierten, etwas, was es so am Markt nicht gibt. Das ist auch kein Wunder, weil es dafür keinen Markt gibt. Also Kunden wären einfach schlicht und ergreifend nicht bereit, für so etwas oder Ähnliches einen ausreichenden und fairen Anteil zu übernehmen. Und deswegen sind diese Geschäftsmodelle, diese gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodelle, etwas ungewöhnlich oder auch ein bisschen unbekannt. Und was jetzt eine Aufgabe des gemeinschaftsbasierten Unternehmers eben ist, ist dann potenziellen Mitgliedern eben zu erklären, warum es wichtig ist, dass sie die finanziellen Bedürfnisse, also seine oder ihre finanziellen Bedürfnisse, wirklich ernst nehmen. Und ein Tool oder ein Mittel, ein Werkzeug ist tatsächlich, Leuten auch mal bewusst zu machen, für was sie denn eigentlich den ganzen Tag Geld ausgeben. Und in der Regel geben sie halt eben Geld aus für Produkte, die soziale und ökologische Ressourcen verschlingen oder auf deren Ausbeutung beruhen. Und muss an dieser Stelle mal nochmal zu betonen, es geht eben nicht darum, soziale und ökologische Ressourcen eben auszubeuten. Gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle, die laufen eben darauf hinaus, soziale und ökologische Ressourcen aufzubauen und sind aber jetzt nicht in dem Sinne so etwas wie organisierte Arbeit, sondern es ist eher so etwas wie organisierte Freude und Spaß, wo man nebenher eben zum Beispiel als Bonus eine Persönlichkeitsentwicklung bekommt oder ein Gesundheitszentrum entsteht oder eine Solavie oder ein Carsharing-Auto gemeinschaftsbasiert und so weiter. Ne? Also es soll etwas sein, was am Ende entsteht, was den Menschen Energie gibt und ihnen weniger Energie raubt. Und das zu vermitteln und zu sagen, dass man dafür halt auch einen bestimmten finanziellen Beitrag übernehmen muss, das ist Aufgabe des gemeinschaftsbasierten Unternehmers. Das ist durchaus möglich.
Jetzt ist ganz witzig, weil wir haben ja ein bisschen gesammelt oder ihr habt schon so ein paar Fragen vorbereitet, die uns umtreiben. Und ich sehe gerade zwei Fragen, die mich auch in meinem Prozess gerade beschäftigen. Einmal, ich weiß doch selbst noch viel zu wenig. Also ich habe nicht genug Expertise zum Anbieten für diesen Preis, den ich haben möchte, beziehungsweise ich biete viel zu wenig Leistung an für einen zu hohen Preis. Was entgegnet ihr denn dagegen?
Ja, tatsächlich, was du hier siehst, das sind Sätze, Glaubenssätze und manchmal Glaubensfragen, die wir in unserer Lern- und Handlungsgemeinschaft kürzlich gesammelt hatten mit den wundervollen Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und ja, auch diese Frage ist nicht so selten. Ist gar kein Wunder, dass du die dir auch stellst. Und ich hatte heute noch mal ein Gespräch mit einer Unternehmerin, also die auch lange Zeit selbstständig war, und die sagte, diese Zweifel, die hat sogar jede Gründerin und jeder Gründer. Tatsächlich ist das, selbst wenn man ein marktwirtschaftliches Angebot macht, auch so, dass man sich oft denkt, ich weiß doch selbst noch viel zu wenig und ich biete auch viel zu wenig an. So, also ist das genug? Bin ich genug? Und ist das genug, was ich da anbiete? Also das ist wirklich nichts, keine Seltenheit. In gemeinschaftsbasierten Wirtschaften kommen diese Zweifel aber noch stärker hervor, weil man häufig noch stärker als Person und als Persönlichkeit in den Vordergrund tritt. Das ist ein bisschen anders als in der Marktwirtschaft, wo man zumindest, wenn man jetzt irgendwie einen Laden eröffnet oder Produkte verkauft, sich auch so ein bisschen hinter seinem Produkt verstecken kann. Dann wirft man das auf den Markt und guckt mal, wie viele Leute daran teilnehmen. Aber hierbei geht es ja darum, beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich eine Gemeinschaft aufzubauen. Und dabei, wir haben ja schon mal gesagt, es geht da um persönliches Gespräch, um persönliche Kommunikation. Man tritt also als Unternehmerin sehr stark in den Vordergrund und kann sich nicht mehr so richtig hinter seinem Produkt verstecken. Und deshalb werden diese Selbstzweifel, dieses ich weiß doch selbst noch viel zu wenig und ich biete viel zu wenig an, das wird viel stärker und tritt dann auch viel stärker in den Vordergrund. Und tatsächlich, was wir dem so entgegnen können, ist also erstens, es einfach mal zu machen, denn ich meine, vor euch hat es halt noch niemand gemacht, einen gemeinschaftsbasierten Podcast oder ein gemeinschaftsbasiertes Musiklabel oder was auch immer. Also ihr seid mit euren
Es wird auch niemand anderes machen.
Genau, ihr seid mit euren Angeboten einfach einmalig und deshalb ist das schon super gut, dass ihr das überhaupt macht. Und das andere ist, wir wollen uns auch ein bisschen lösen von diesen marktwirtschaftlichen Zwängen und von diesem kapitalistischen Denken, dieses ich muss perfekt sein und ich muss die perfekte Expertin sein auf meinem Gebiet und niemand anderes darf da herankommen, denn ich kriege ja das Geld dafür, also muss ich auch die perfekte Leistung bringen. Davon wollen wir uns verabschieden, denn wir wollen das Ganze ja auf Basis von Gemeinschaften machen. Und das heißt, dass man auch jedes Mitglied als aktives Mitglied akzeptiert und deren Rolle auch stärkt und als Anbieterin einer Leistung auch ein bisschen mal zurücktritt und sagt, hey, ich habe hier wundervolle Menschen und die haben auch alle die bringen ihre Erfahrungen Erfahrungen mit und ihre Expertise. Und ich muss hier nicht die perfekte Leistung abliefern, weil jedes Mitglied kann auch was dazu beitragen, dass das hier funktioniert. Und das ist eigentlich eine ganz neue und schöne Perspektive. Also eher diesen Glaubenssatz zu etablieren, ich darf so sein, wie ich bin und ich bin genug. Also ich genüge und mein Angebot genügt. Das ist eigentlich ein ganz neuer Glaubenssatz, den wir uns, glaube ich, im Alltag und im wirtschaftlichen Alltag echt mal ein bisschen einüben und einprägen sollten.
Eine kleine Ergänzung zum Thema Expertise. Da stellt sich eigentlich immer die Frage, welche Expertise eigentlich? Und das ist nämlich eine ziemlich, im Grunde ist Expertise so etwas wie eine Definitionssache, ne? Und wenn du zum Beispiel ein Gesundheitszentrum aufbauen willst, dann wirst du ziemlich zügig merken, dass die ganzen klassischen Experten überhaupt keine Lust haben, damit zu arbeiten. Ne? So, aber all diejenigen Leute, die in einem klassischen Gesundheitssystem mit ihren Professionen eben an Grenze stoßen, aber auch zum Beispiel, naja, viele Frauen zum Beispiel, ist auch kein Zufall, dass Expertise ist halt häufig auch männlich. Ne? Und die Menschen, die zum Beispiel beim Gesundheitszentrum in beim Happy Place mitmachen als Mitglieder, das sind derzeit 18 Frauen und ein Mann. Dafür gibt es halt eben auch Gründe. Ne? Also das heißt nicht, dass sie von ihrem Beruf einfach weniger verstehen als ihre männlichen Kollegen, sondern sie verstehen sich halt eben nicht als exzellent im Sinne von ja abgrenzen zu anderen, sondern eher im Sinne von kooperativ zu anderen. Und wenn man jetzt quasi dein Beispiel nimmt, jetzt könnte man sagen, jetzt bist du definitiv der beste Mensch mit der besten Ausbildung, der derzeit unterwegs ist, ein gemeinschaftsbasiertes Podcast-Label aufzubauen. So. Und das ist vielleicht jetzt, könnte ich sagen, ist vielleicht auch nicht so schwierig, weil außer mir macht's niemand. Aber das ist nämlich genau der Punkt, ja. Wir können einfach nicht darauf warten, dass die ganzen Profis in Anführungsstrichen jetzt mal loslegen und auch gemeinschaftsbasiert wirtschaften und es mal langsam einsehen, weil die auf einer bestimmten Ebene unterwegs sind, häufig halt sich auch so angepasst haben innerhalb des Systems, um ihre Expertise eben verkaufen zu können. Und das hat eben mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften nichts zu tun. Und wenn sie jetzt quasi durch viele Mühen eine bestimmte Position erreicht haben, also wie zum Beispiel Chefarzt geworden und so weiter, Klinikdirektor, der hat Schwierigkeiten, sich danach in ein gemeinschaftsbasiertes Gesundheitszentrum einzugliedern. Ne? Deswegen würde ich sagen, ist Expertise immer relativ. Das heißt aber nicht, dass das, was man macht, eben nicht eine gewisse Qualität haben muss. Aber diese Qualität, die hat man mit seinen Mitgliedern eben besprochen. Ne? Man die sagt ganz genau, was die Mitglieder eben bekommen für die Mitgliedschaft. Und da kann man natürlich auch durchaus sagen, ja, hör zu, ich bin garantiert jetzt nicht die größte Koryphäe am Mischpult, aber ich kann dafür sorgen, dass ihr einen Podcast bekommt. Ja, das ist mein Angebot an euch. Und ja. Wir lernen das zusammen. Ja.
Und dieses, wir lernen das zusammen, da steckt ja auch noch viel mehr drin. Also ein Glaubenssatz, der damit auch zusammenhängt, ist ja dieser Glaubenssatz, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Weil ich meine, wenn man sich sagt, ich weiß doch viel zu wenig, dann heißt das ja, wenn ich zu wenig weiß, dann kann ich auch Fehler machen. Ist das denn schlimm, dass man Fehler macht? Und wenn man das von vornherein mit seiner Gemeinschaft bespricht, dass man eben jetzt nicht der allergrößte Experte ist, sondern dass wir das gemeinsam auch lernen, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen und dass auch mal ein Fehler passieren kann dabei, dann ist das vollkommen in Ordnung. An diesen Fehlern kann man wachsen und kann daraus lernen. Und das ist, glaube ich, auch was eigentlich überall gilt, dieses lebenslange Lernen. Und ich glaube, manche Leute verdecken das einfach, dass sie auch noch am Lernen sind. Manche Leute stellen sich da als irgendwelche großen Experten und Koryphäen, aber dabei lernen die eigentlich auch immer weiter mit jedem Angebot, was sie schaffen. Auch wenn es marktwirtschaftlich ist, werden immer wieder Fehler passieren oder man denkt nachher, beim nächsten Mal würde ich das anders machen. Ich glaube, das passiert ein Leben lang. Von daher ist das immer so eine Frage, wann ist man denn überhaupt ein Experte? Also wann ist man so weit ausgewachsen und hat das Ganze so sehr perfektioniert, dass man wirklich der Experte ist auf dem Gebiet? Und daher, ich würde eher dahin hingehen, zu sagen, hey, ich fange jetzt mal an, liebe Leute, wir machen das hier gemeinsam, wir schaffen das schon gemeinsam. Und wenn Fehler passieren, dann lernen wir daraus und entwickeln uns weiter. Und Fehler sind okay.
Weil das hat aber nichts mit Dilettantismus zu tun, ja? Ja, also Dilettantismus entsteht häufig daraus, dass halt Leute denken, sie wären Profis und machen dann Dinge, die nicht gut sind, ja? Sondern das heißt, hat was damit zu tun, dass man sagt, hört mal zu, die Leute, die sich jetzt bewegen können, die handlungsfähig sind, die müssen sich jetzt bewegen für eine nachhaltige und gerechtere Gesellschaft. Wenn wir jetzt alle warten, bis wir unseren eigenen Expertenstatus gesellschaftlich legitimiert erreicht haben, dann war's das, ja? Sondern wir müssen uns jetzt vorwagen, wir müssen gucken, wie wir die Welt verändern. Und diese Frage, mache ich zum Beispiel Bullshit-Frage, mache ich das überhaupt gut, ja? Das ist eine relative Frage, weil man das in Kooperation mit anderen Leuten macht. Ja? Man schafft einen Rahmen, man hat auch tatsächlich etwas zu geben. Und jetzt passiert es halt eben, dass man ganz klar definiert, was man kann, was man nicht kann, was man geben kann. Und dann schafft man aber einen Raum, in dem man halt auch seine Mitglieder halt eben fragt, was könnt ihr denn geben? Ja? Welche Expertise habt ihr denn? Wie könnt ihr den Prozess unterstützen? Und durch diesen permanenten Austausch passiert eben das größte Problem, dass Dilettanten eben nicht, der Dilettant ist nämlich in der Regel alleine, ja, und der lässt sich natürlich, durchläuft ja keine Feedback-Schleifen, ja. Also keine, so, ja. Das ist halt eben der Punkt, ja. Wenn du ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen aufbaust, bist du im permanenten Feedback mit anderen, mit deinen Mitgliedern und anderen gemeinschaftsbasierten Unternehmern. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was dein das Risiko, dass das, was du da machst, komplett scheitert oder einfach nicht gut ist, dramatisch reduziert. Und vielleicht andererseits noch, ich glaube, du könntest noch nicht mal starten, weil du nämlich gar keine Mitglieder finden würdest. Die Mitglieder haben nämlich schon ein sehr feines Sensorium dafür, ob das, was hier vorgestellt wird, ob das eben echt ist, ja. Ob das, ob da die Persönlichkeit wirklich hintersteht und ob das die Persönlichkeit sich das auch wirklich zutraut. Und dann findest du auch erst Mitglieder. Also ich glaube, es gibt ganz viele Sicherheitsmechanismen innerhalb des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Also einmal musst du überhaupt Menschen von dir überzeugen und dann das dauerhafte Feedback unter den Unternehmern und mit den Mitgliedern, die schon absichern, dass da jetzt nicht ganz großer Humbug passiert, ja. Wichtig ist zum Beispiel, am Markt gibt's das nicht. Da könnt ihr jetzt sagen, okay, die Bank wird dir kein Geld geben, aber das ist relativ, ja. Also ich meine, die Bank gibt dir in der Regel trotzdem Geld.
Jetzt sagtet ihr, man macht das dann zusammen und entwickelt das zusammen. Warum sollen die Leute mich denn dann mehr bezahlen dafür, wenn wir ja alle zusammen etwas schaffen?
Weil du den Rahmen organisierst. Du schaffst überhaupt erst das Angebot. Du bist derjenige, der sich da Gedanken macht, der ein Konzept entwickelt, der ein Angebot erschafft. Und dieses Angebot entsteht ja nur, wenn die anderen Menschen da einschlagen, wenn die das gut finden, da mitgehen. Und ein ganz großer Unterschied zwischen dir und den anderen Mitgliedern ist auch, dass du ein gewisses Muss hast, also in deinen Tätigkeiten, ne? Also du hast schon, du schaffst ein Angebot und für dieses Angebot unter deinen Bedingungen und unter Wahrung deiner Bedürfnisse, sozial und finanziell, stellst du da etwas zur Verfügung. Und da ist es auch wichtig, dass du eine gewisse Kontinuität drin hast, dass du aber auch als Unternehmer Lösungen findest, also dass du einfach kreativ wirst und Lösungen findest, wenn dein Angebot mal nicht so stattfinden kann, wie du es am Anfang angedacht hast. Aber das ist ein Unterschied zu deinen Mitgliedern, weil die haben ein Darf sozusagen. Kein Muss, sondern ein Darf. Die dürfen sich einbringen und die können ihren Energieüberschuss nutzen, um sich aktiv einzubringen. Also zum Beispiel bist du ja auch Mitglied in einer Weinsolavie und du darfst im Weinberg stehen. Das ist ein ganz anderes Gefühl als für den Winzer, der das anbietet und ein Muss verspürt. Der muss nämlich im Weinberg stehen. Und genau dafür wird der Anbieter einer Leistung halt eben auch, also bekommt einen finanziellen Energieausgleich. Und die anderen Mitglieder sind halt eben aktive Mitglieder, übernehmen auch Verantwortung für den Gesamtprozess, versuchen auch Mitunternehmer zu sein und auch lösungsorientiert zu denken. Aber sie haben nicht dieses Muss.
Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Also, und diese Personen, die Dinge organisieren, die gibt es in jeder Form von irgendwie selbstorganisierten Organisationen. Sie werden nur häufig nicht geachtet oder beachtet oder für das, was sie eigentlich tun, honoriert. Und beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist das halt eben der Kern. Die Person, die die Gemeinschaft zusammenhält, bringt die wirklich wichtigen, in Anführungsstrichen, systemrelevanten Dienstleistungen. Ja. Und das wird im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben in dem Sinne entlohnt, dass die finanziellen Bedürfnisse, die Person hat, zur Bereitstellung oder zur Organisation dieses gemeinschaftsbasierten Unternehmens auch honoriert werden. Und die anderen, und das ist das, was Michaela gesagt hat, das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu verstehen, deshalb möchte ich es nochmal wiederholen, die arbeiten aus ihrem Überschuss heraus. Die haben mehr Energie, die haben Freude, ja. So, die stehen nicht ständig im Weinberg, sondern die freuen sich, wenn sie das einmal machen im Monat oder so, ja. Und diese Energie, die nutzt man ganz bewusst, ja. Aber man macht nicht den Fehler, die Leute, die ab und zu mal was beizutragen und die Menschen, die den ganzen Rahmen stellen, auf dieselbe Ebene zu stellen, was die Arbeitsleistung erbringt. Und, oder neudeutsch, den Mental Load.
Ja, eine Sache, die ja auch jetzt so in dieses Thema Finanzen rein schlägt, ist ja, jetzt können die Leute ja auch noch unterschiedlich viel zahlen, bekommen aber dieselbe Leistung. Das kann ja eigentlich auch nicht funktionieren.
Also es geht ja immer darum, dass Menschen eben irgendwie auch einfach unterschiedliche finanzielle Budgets haben. Also in deiner Gemeinschaft, die du für dein Podcast-Label aufbaust, sind Menschen mit unterschiedlich hohem finanziellen Budget. Und es ist ja tatsächlich fair, wenn man sagt, dass jeder so etwa prozentual zu seinem Einkommen, wenn man jetzt das Vermögen dazu nimmt, ist es sogar noch fairer. Aber wenn jemand in Bezug auf sein Einkommen oder Vermögen eben den prozentual gleichen Beitrag zahlt. Also das heißt, in absoluten Zahlen ist das zwar ein unterschiedlicher Beitrag, aber prozentual gesehen sind es dann halt eben wieder faire und gleiche Anteile. Und wenn dann auch noch andere Dinge also mit einbezogen werden, wie viele finanzielle Verpflichtungen die Person sonst hat, also zum Beispiel eine Person eben mit zwei Kindern oder so, wird andere finanzielle Verpflichtungen haben als eine Person, die als Single lebt, und so weiter. Und wenn man das einbezieht, dann wird es tatsächlich erst fair. Und eine andere Frage, die damit aber stark verknüpft ist, ist die, wie kann man denn sicherstellen, dass alle gerecht behandelt werden? Also es ist tatsächlich ja so, dass wir jetzt keine Gehaltsnachweise oder Vermögensaufstellungen prüfen in solchen gemeinschaftsbasierten Organisationen, sondern es geht ja ganz viel um Vertrauen und so auch dieses Lernen, sich selber einschätzen zu können und für sich selber persönlich zu einem passenden Beitrag zu finden. Und deshalb kann man es natürlich nie sicherstellen, dass das Ganze komplett fair ist und gerecht. Und das muss jedes Mitglied auch so ein bisschen für sich selber ausmachen. Tatsächlich muss man, denke ich, auch als Anbieterin oder Anbieter da so ein klein bisschen Abstand nehmen davon, dass man selber alles perfekt in der Hand hat und alle Mitglieder auch gerecht und gleich behandelt. Denn es geht da auch um jeden Einzelnen, um jede einzelne Person, die daran teilnimmt, dass diese Person sich reflektiert und selber zu einem Beitrag findet, der für diese Person passt.
Aber dann kann ich ja jetzt sagen, also in beide Richtungen, entweder ich werde betrogen oder ich bin der Betrüger.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man als Mitglied mit sich selber ausmachen muss. Und man wird aber nicht betrogen, sondern jedes Mitglied findet ja zu einem Beitrag, der vom eigenen Herz und Bauchgefühl heraus für diese Person passt. Und damit muss man ein bisschen Frieden schließen. Also vielleicht gilt es weniger, sich mit den anderen zu messen und dauernd drüber nachzudenken, hat jetzt mein Nachbar vielleicht mehr oder weniger bezahlt als ich? Dann ist die Unzufriedenheit vielleicht auch vorprogrammiert. Sondern es zu lernen, dass die Menschen unterschiedlich viel in absoluten Zahlen bezahlen. Ja, und das Vertrauen zu haben, dass das schon alles okay ist. Denn mit dem eigenen Beitrag ermöglicht man ja, dass das Angebot überhaupt erst zustande kommt.
Ja, in der sozialwissenschaftlichen Theorie gibt es ja diesen Ansatz, dass in kooperativen Organisationen vermehrt die Gefahr durch Trittbrettfahrer entsteht. Und das ist so eine sozialwissenschaftliche Theorie, die halt irgendwie eingesickert ist, glaube ich, in in unser aller Bewusstsein, ja, wir müssen immer Angst haben, dass irgendwo ein Trittbrettfahrer unterwegs sein könnte, der diese kooperative und solidarische Struktur durch sein eigennütziges Verhalten gefährdet. Und dahinter steht natürlich auch wiederum ein Menschenbild, und das Menschenbild heißt, Menschen versuchen stetig ihren Nutzen zu maximieren, ja, und sind egoistisch. Und das sind natürlich neoliberale Grundannahmen, die in so gemeinschaftsbasierten Organisationen einfach überhaupt keinen Platz haben, weil nur kooperatives Handeln überhaupt dazu führt, dass du überhaupt erst Mitglied wirst. Und wenn du alleine darauf auswählst, deinen Nutzen zu maximieren, dann wärst du genau und garantiert nicht in gemeinschaftsbasierten Organisationen. Ja, weil eben in gemeinschaftsbasierten Organisationen niemals die Nutzenmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern im Grunde geht es um um die Maximierung von Wertschätzung. Oder wie jemand anderes in meinem anderen Projekt, Marc Christian heißt er, aus München, der gerade ein gemeinschaftsbasiertes Gastroprojekt andenkt, zusammen mit dem Vincent Fricke, gesagt hat, wir müssen von der Wertschöpfungskette zur Wertschätzungskette kommen. Also zu überlegen, wie kann man alle Beteiligten bei der Produktion einer Dienstleistung gut wirklich Wertschätzung erfahren lassen. Und was man da ziemlich zügig merkt, ist, dass diese Angst vor dem Trittbrettfahrer hier überhaupt keinen Platz hat. Aber man durchaus merkt, dass Organisationen, die diese Angst ernst nehmen und dann so etwas wie Kontroll- und Sanktionsmechanismen etablieren, um potenzielle Trittbrettfahrer herauszufiltern, zu sanktionieren. Wenn die, sobald die anfangen, diese Werkzeuge zu etablieren, hast du eigentlich schon den eigentlichen Spaltpilz eben gesät. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, davon zu sagen, sich auch selbstsicher und selbst zu vergewissern, dass man eben beim Aufbau der Organisation, bei der Aufnahme neuer Mitglieder gewisse Hürden hat, um einfach die Kooperationsfähigkeit der Mitglieder halt eben einmal nochmal angetestet zu haben. Und dann hat man auch diese Leute, falls es die denn wirklich gibt, herausgefiltert.
Also es klingt mir jetzt schon alles irgendwie so ein bisschen nach alternativen Hippie-Esokram.
Ja, alles sehr esoterisch, was wir machen, ja, das stimmt.
Ja, tatsächlich dient dieses leichte Esoterische, wenn man irgendwie von Herzensebene und sowas spricht, aber auch ein klein bisschen als Arschlochfilter. Also müssen wir auch sagen, ne? Indem du einfach mal am Anfang von deinem Projekt von Herzensebene und sowas sprichst, dann selektieren sich da schon ganz viele Menschen selbst aus, Selbstselektionsmechanismus und so ein kleiner Arschlochfilter. Ja, tatsächlich. Ja,
aber auch, dass das wirklich wichtig ist, was Michaela sagt. Arschlochfilter, warum ist das eigentlich so wichtig? Ne? Weil im Grunde geht es ja darum, wir suchen ja Menschen, die wirklich bereit sind, auch sich selber nicht immer und das, was sie sehen und was sie denken, als die letztmöglichste Wahrheit eben wahrzunehmen, sondern immer auch bereit zu sein, zu sagen, sich selber zu hinterfragen, ne? Und zu sagen, ist das, was ich tue, wirklich richtig? Oder ist das der richtige Weg? Und die Lösung ist jetzt nicht permanente Selbstzweifel und zu sagen, kann ich diesen Weg jetzt wirklich gehen oder bevor ich, also so Paralyse durch Analyse, so viele Wissenschaftler, ja, ich weiß so viel, ich weiß, dass ich nichts weiß, also kann ich auch nicht handeln, ja, sondern die Lösung ist zu sagen, okay, das, was ich jetzt verstanden habe, das nutze ich, um zu handeln. Das mache ich aber nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit anderen, ja. Und wir tun uns gegenseitig im permanenten Feedback dabei unterstützen, immer weiter einen Schritt weiter zu gehen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Kooperatives Handeln heißt nicht, sich gegenseitig tot zu quatschen, um am Ende nicht zu handeln, sondern es heißt, gemeinsam handeln, gemeinsam weiterlaufen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, dass die nächsten Schritte besonders gut werden, aber auch, dass man sich bewegt. Ja. Und darauf wird eben beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich ernst gelenkt. Und das hat mit Esoterik, glaube ich, nichts zu tun in dem Sinne. Es ist einfach eine, wie soll man sagen, es gibt so diese Möglichkeit, deshalb ist es auch so, es ist ein klassisches Bullshit-Bingo eigentlich, diese Frage, weil sie einen ernsthaften Diskurs eben tot machen möchte, ne? So. Es geht gar nicht darum, zu versuchen, eigentlich wirklich in den Diskurs einzusteigen, sondern einfach nur zu sagen, irgendwie triggert diese Art und Weise, wie ihr redet, bei mir gerade irgendetwas. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Jetzt hau ich mal einen raus, ja?
Ja, ganz genau. Und so ist das ja auch, wenn man sagt, das ist doch alles zu alternativ, weil ich meine, das stellt das Ganze direkt in so eine Ecke. Und wie ging dieser schöne Spruch? Alle dachten, es funktioniert nicht. Dann kam einer, der wusste es nicht und hat es gemacht. Ja, und so geht es uns eigentlich tagtäglich. Also uns sagen tagtäglich Leute, hey, das kann doch so nicht funktionieren. Oder ne? Das hängt ja auch zusammen mit diesem, das ist doch alles zu alternativ. Ne? Wir haben einfach eine ganz andere Realität, in der wir leben. Wir sehen nämlich tagtäglich, dass es funktioniert mit den wundervollen Organisationen und auch Gründerinnen und Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da werden diese Dinge einfach total Realität. Dann ist das keine Glaubensfrage mehr, sondern wirklich eine Realität. Und es geht darum, ganz viele dieser Projekte und Organisationen ins Leben zu rufen. Und dann wird das Ganze nämlich irgendwann auch gar nicht mehr alternativ sein, sondern dann ist das völlig in der Mitte angekommen. Und es kann eigentlich jeder Mensch machen. Tatsächlich sind die Leute, mit denen wir arbeiten, auch gar nicht alle so wahnsinnig alternativ. Ne? Also da sind voll die Normalos dabei.
Ja, irgendeinen Screen haben sie schon alle, ehrlich gesagt. Also Normalos würde ich sie nicht nennen, sondern das sind vielleicht nicht alle Revolutionäre, aber normal kannst du sie ja nicht nennen. Also
ich würde mich selbst eigentlich auch als Normalo bezeichnen. Ist das nicht so?
Würdest du dich als Normalo bezeichnen?
Ich dachte, du bist die Dame mit Wirtschaftshintergrund.
Ja, genau. Das hört sich doch voll normal an, oder? Und hatte nicht unsere Steffi mal sowas Ähnliches gesagt vom Happy Place?
Ja, ich war mal auf so einem Kongress und da wurde zu mir gesagt, ja, was du sagst und so weiter, ist viel zu radikal. Da findest du ja nur die Revolutionäre und Umstürzler. Und das Witzige war, da neben mir saß eben Steffi vom Happy Place, der ein Gesundheitszentrum gegründet hat, das gemeinschaftsbasiert. Und ich habe sie ja scherzhaft gefragt, hey Steffi, willst du Revolution machen? Und sie guckt mich an und sagt, hä, nein, Gesundheitszentrum machen. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, die Early Birds, die sind schon so gewissermaßen vorgeprägt und eben offen und können entsprechend denken und handeln. Und man sieht ja zum Beispiel, Steffi ist auf der einen Seite eine relativ klassische Unternehmerin, auf der anderen Seite macht sie eben Yoga, ja. Und durch diese Beschäftigung mit dem Yoga konnte sie sich halt eben öffnen fürs gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, ja. Sie hat dann Anschlusspunkte gefunden und war dann damit in der Lage, ein gemeinschaftsbasiertes Konzept aufzubauen, so. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen bei der Frage. Ich würde schon sagen, dass es viele Leute sind, die schon auch nachhaltig denken, so mit denen wir jetzt derzeit zusammenarbeiten. Und ich denke auch, dass das wichtig ist. Ich denke, klassische konventionelle Geschäftsmodelle kann ich mir schwer vorstellen, ja. Wobei, jetzt wo ich so denke, so keine Ahnung, ne, irgendwie könnte das gemeinschaftsbasiertes Konzept von Porsche-Fahrern geben, theoretisch schon, praktisch schwierig, weil es sind ja Männer in Porsches und die sollen solidarisch sein und weniger Konkurrenz. Also es stößt immer wieder an Grenzen beim Konventionellen, ja.
Glaubt ihr, Gründerinnen, die jetzt gemeinschaftsbasiert gründen, müssen schon mal eine schlechte Erfahrung am normalen Markt gemacht haben, um dann zu sagen, okay, ich will alles anders machen, ich habe da keinen Bock mehr drauf?
Jein. Also ein ganz klares Jein, würde ich sagen.
Also ich glaube, in vielen Fällen ist das schon so, dass viele, mit denen wir zusammengearbeitet haben, schon mal negative Erfahrungen oder überhaupt Erfahrungen in der Marktwirtschaft gemacht haben, egal ob als Gründer oder Gründerin oder auch im Angestelltenverhältnis und dort einfach gemerkt haben, wie das da so ist, ne? Wie man in Zwängen steckt, sowohl als selbstständige Person, aber auch im Angestelltenverhältnis teilweise mit richtig so krassen Jobs, sage ich mal. Und ich habe mich kürzlich im Rahmen meiner Promotion auch damit beschäftigt, mit dem Thema transformatives Lernen, also wo es darum geht, dass wirklich so Grundüberzeugungen umgestürzt werden oder sich weiterentwickeln, sich transformieren und man zu ganz neuen Überzeugungen kommt. Und tatsächlich sagt diese Theorie, dass es häufig am Anfang so eine Art Dilemma gibt. Und dieses Dilemma hat man nun mal häufig, wenn man schon mal jetzt in der Marktwirtschaft gegründet hat oder auch in einem Angestelltenverhältnis war, wo man einfach gespürt hat, hey, ich kann mich hier null selbst verwirklichen und es ist nicht so cool, wie mir das im Studium verkauft wurde. Tatsächlich ist das dann auch öfter so, dass Leute zu uns kommen, die schon mal Erfahrungen gesammelt haben. Aber wir haben auch ein paar Ausnahmen. Also wirklich Leute, die gerade erst vom Studium kommen, also auch ganz, ganz junge Leute, die vielleicht noch in den letzten Zügen ihres Studiums stecken, die da noch eigentlich unbelastet sind, aber die trotzdem ganz anders denken und schon richtig Interesse haben an dem, was wir hier machen. Aber auf der anderen Seite, also ich stimme dir da schon ein bisschen zu. Also ich würde sagen, dieses klare Jein geht so ein klein bisschen mehr in Richtung Ja. Weil wenn wir nämlich zum Beispiel an Universitäten oder in Schulen Vorträge halten, dann können so junge Leute, die eben da noch keine negativen Erfahrungen gesammelt haben, das auch oft nicht so ganz nachvollziehen, was wir da alles sagen. So, warum soll es fair sein, dass die Leute unterschiedlich viel bezahlen in absoluten Zahlen und so weiter? Also es ist, also damit tun sich manche junge Leute schwer, die noch unvorbelastet sind.
Jetzt hast du sehr oft Studium gesagt in deiner Antwort. Muss man Akademiker sein, um gemeinschaftsbasiert gründen zu können?
Nee, ich glaube, da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Also das auf jeden Fall nicht. Wir haben auch nicht Akademiker dabei. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht so ein bisschen an unserer Blase, dass wir da im Moment noch häufig an Leute drankommen oder mit denen in Verbindung stehen, die irgendwie selbst auch studiert haben aus unterschiedlichsten Bereichen. Aber das ist definitiv kein Muss und sieht ja auch ganz anders aus. Nicht jeder, mit dem wir zusammenarbeiten, hat irgendwie studiert oder so. Also das ist ein definitives Nein.
Ja, jetzt haben wir ja ziemlich viel über negative Sachen gesprochen, also Dinge, die alle nicht funktionieren, angeblich. Was sind denn Sachen, die man sich vielleicht sagen sollte, wenn man gemeinschaftsbasiert gründen möchte, die auf jeden Fall positiv sind?
Ja, ich glaube, so ein paar Dinge hatten wir ja am Anfang auch schon mal, am Anfang unseres Gesprächs heute schon mal angesprochen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass Fehler in Ordnung sind und im Prinzip helfen uns Fehler auch immer weiter, uns weiterzuentwickeln. Ich darf mir auch jemanden nehmen, mit dem ich mich austausche und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist ein ganz großes Prinzip im Mycelium mit der Lern- und Handlungsgemeinschaft, aber auch in den sonstigen Einzelprojekten, die wir begleiten, versuchen wir, die Menschen ganz stark miteinander zu vernetzen. Dann würde ich mir einfach auch vornehmen, nicht so streng zu sein. Also sag dir einfach, ich möchte halt nicht so streng mit mir sein, sondern auch mal ein bisschen schmunzeln über die Dinge, die da so passieren. Sich entspannen, gütig zu sich selber sein und vor allen Dingen auch ein Umfeld schaffen, in dem wir Lösungen finden, gemeinsam Lösungen finden, uns mit anderen austauschen. Ja, einfach rauskommen aus der Passivität, mehr aktiv werden und aktiv und lösungsorientiert voranschreiten.
Du sagtest nicht so hart mit sich sein.
Also unsere Erfahrung ist, dass die Leute, die etwas gründen wollen, eigentlich übermäßig hart sind. Wir haben eigentlich überhaupt niemanden zu tun, der in irgendeiner Art und Weise irgendwie leichtfertig unterwegs wäre. Ja. Wir haben alles Leute, die eher doppelt und dreifach checken und sich wirklich Gedanken machen, bevor sie kommunizieren. Und da geht es, glaube ich, eher darum, wirklich zu lernen, den Moment zu sehen, ab dem es vollkommen okay ist, wenn man losläuft. Ja. Und zu sagen, okay, jetzt habe ich alles getan, was ich tun kann. Ich hab mich abgesprochen, ich habe mich rückversichert, aber jetzt laufe ich los. Und ich denke, wenn man sich fragt, nicht zu hart zu sich selber zu sein, hat es häufig damit was zu tun, warum man vielleicht sich selber einredet, dass man nicht handeln dürfe. Und das auszureden und zu sagen, es ist vollkommen okay, dass du bestimmte Dinge nicht weißt. Aber ab einem gewissen Punkt musst du einfach handeln. Und während du handelst, merkst du erst die Herausforderungen und Probleme, die du vorher so gar nicht gesehen hast. Und du entdeckst aber auch die Lösungen. Und du kommst da nicht darauf hin, als auf diesen Prozess zu vertrauen. Und weil sonst kannst du nichts Neues in die Welt bringen. Du kannst immer darüber nachdenken, was denn in der Theorie alles passieren könnte, aber solange du es nicht ausprobierst, wirst du nie erfahren, was passiert. Und die Lösung ist halt, dass du nicht alleine da unterwegs bist, sondern dass du dich umgibst mit Menschen, denen du vertrauen kannst und die dich unterstützen. Und das ist halt gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
Ja, und vielleicht als Ergänzung, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld irgendwie komisch reagieren oder mal einen schlechten Tag haben, dann erinnere dich vielleicht auch so ein Stück daran, dass auch deine Mitglieder eben Mensch sein dürfen und auch deine Mitglieder haben Verletzungen erlebt. Also wir sprechen so ab und an mal davon, dass es, wenn man so in der Marktwirtschaft unterwegs ist, auch als Kunde, dann erlebt man auch Verletzungen durch den Markt. Und auch deine Mitglieder und deine potenziellen Mitglieder haben vielleicht solche Verletzungen durch den Markt erlebt. Und das ist vollkommen normal irgendwie. Damit haben wir alle zu tun. Und wir müssen da, glaube ich, alle so ein bisschen da wieder rauskommen. Und diese Verletzungen müssen einfach auch wieder heilen. Und man muss heilsame Begegnungen haben und neue Erlebnisse haben.
Es ist aber tatsächlich so, ne? Also ich meine, und das muss man, glaube ich, verstehen. Also während wir normalerweise in der Welt unterwegs sind, du merkst das einfach. Wir sind durchdrungen von Misstrauen. Und wir müssen erst mal wieder lernen, dass man wirtschaften kann auf Basis von Vertrauen und dass das auch in alle Richtungen gut sein kann. Und dann ist das eben der Begriff, den Michaela da halt eben erwähnt hat. Es ist nun mal einfach heilsam, ja, wirtschaften. So etwas aufbauen, was vorher zerstört wird, oder so zu wirtschaften, dass es Menschen gut geht. Und all jene Leute, die jetzt denken, dass das jetzt etwas mit Esoterik zu tun haben, sollten sich da an dem Punkt mal hinterfragen, was für ein Bild von Wirtschaft sie eigentlich haben und wo uns das denn hinführt, wenn wir anders wirtschaften und wenn das okay ist.
Ja, schön. Ich finde, das war jetzt ein guter Abschlusssatz. So haben wir schon mal ein bisschen gelernt, dass wir nicht alleine sind, wenn wir gemeinschaftsbasiert gründen und uns ja diese üblichen Fragen in den Kopf kommen. Danke auf jeden Fall dir nochmal, Michaela und Timo, für diese ja, ehrliche Beantwortung der Fragen, die ja doch auch sehr, sehr tiefgehend und persönlich sind für viele Leute.
Genau.
Und bei euch bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.